selbstbezogen sein, dass wir nicht mehr zur rechten Zeit einfach und menschlich zu handeln vermögen.
In der letzten, der siebten Zeile, die in der Luther-Übersetzung so viel Angst und Zweifel in die Köpfe und Herzen vieler Christen gesät hat, führe uns nicht in Versuchung, lotst Douglas Klotz aus der Falle eines großen Missverständnisses. Denn im aramäischen Gebetstext bringt kein Gott Versuchung und Unglück.
Die alten Wortwurzeln rufen das Bild einer im Winde wehenden Fahne hervor, die hin und her flattert wie unser Verstand, wenn er sich verunsichern lässt durch die Verführungen des Spiritualismus und Materialismus. Es ist ein Bild der Vergesslichkeiten, ein sich selbst verlieren in den Erscheinungen, eine Unfähigkeit, tiefer zu schauen. So ist doch das entscheidende Wort Sünde im Sinne von Unreife und unangemessener Handlung zu verstehen. Aus dir kommt der allwirksame Wille, die lebendige Kraft zu handeln, das Lied, das alles verschönert und sich von Zeitalter zu Zeitalter erneuert. Amen.
Der Schluss des Gebetes knüpft wieder an die Erfahrung der großen Einheit an. Douglas Klotz benutzt dabei Bilder von starker poetischer Ausdruckskraft.
Die älteren Wurzeln des Wortes Amen bezeichnen einen Boden, auf dem in Zukunft etwas Besonderes wachsen wird. Dieselbe Klangbedeutung kann man bis zu dem ägyptischen heiligen Wort Ament zurückverfolgen, das auf den geheimnisvollen Grund des Seins oder auf die Unterwelt hinweist, wo die Mysterien von Leben, Tod und Wiedergeburt verborgen liegen.
Man könnte diese große Meditation des kosmischen Jesu-Gebetes mit jenem ersten Satz der Seligpreisungen beenden, den Luther noch knapp übersetzt: Selig, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Douglas Klotz überträgt hier:
Glücklich und auf das All-Eine ausgerichtet sind die, die ihr Zuhause im Atem finden. Ganz eins mit sich selbst sind jene, deren Atem eine leuchtende Sphäre schafft.
Die griechischen Übersetzer scheinen hilflos gewesen zu sein angesichts dieser Bedeutungsvielfalt, die mit der Vorstellung verbunden ist, dass das gesamte Universum von einem kosmischen Lebensatem erfüllt ist.
Man müsste hinzufügen, wie sehr solche Bilder Erfahrungen spiegeln, die auch und gerade in den großen Religionen des Ostens eine zentrale Rolle bei der Ausformulierung ihrer heiligen Schriften gespielt haben. Die Nähe des aramäischen Jesu-Gebetes zu hinduistischen und buddhistischen Offenbarungen ist unübersehbar. Hildegard von Bingen, die große tatkräftige Mystikerin des Mittelalters, spricht in ihren Visionen immer wieder von der Grünkraft Christi, anders gesagt vom göttlichen Lebensatem in der Natur wie in allen Menschen. Es scheint, dass in einem postsäkularen Zeitalter eine neue christlich-mystische Spiritualität die Farbe des Hildegardschen Grüns tragen könnte. Eine Farbe, die einem spirituell brachliegenden Christentum wieder jene kühle Frische zu schenken vermöchte, derer es in einem neuen Jahrtausend so dringend bedarf.
Siehe, ich mache alles neu, spricht Gott. Das Grün, das durch die Photosynthese der Pflanzen alles höhere Leben auf diesem Planeten erst ermöglichte, diese Farbe kann einem kosmischen Christentum niemals nur äußerlich sein. Sie scheint vielmehr der innere Atem ewiger Erneuerung, der die Sphäre des Irdischen konstant durchpulst. Sie ist also gleichsam die Liebesschwingung unseres blauen Planeten. In seiner unaufdringlichen, heiteren Strahlung lässt das Grün jederzeit und überall den Grundton einer himmlischen Erde anklingen, die, so Douglas Klotz, ihre Geschöpfe, einschließlich des Menschen, im Grundton Abun durchdringt.
Ein kosmisches Jesusgebet, das aramäische Vaterunser. Sie hörten einen Beitrag von Peter Erlenwein. Unter der Regie von Sabine Kienhöfer sprachen Rachel Comtes, Reinhard Glemnitz und Peter Weiß. Das der Sendung zugrunde liegende Buch von Neil Douglas Klotz, Das Vaterunser, ist im Knauer Taschenbuchverlag erschienen.